Seelenfutter Folge 162. Von Hüftbeschwerden und grauen Wolken. Gedichte von Dirk von Petersdorf und Joachim Ringelnatz.
So steht er da, so in die Welt gepinnt, rotierend, fleißig, aber ziemlich blind und in der Hüfte neuerdings ein Nagen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Seelenfutter-Folge von Hüftbeschwerden und grauen Wolken. Da kommt einiges auf uns zu, aber es tut gar nicht weh, oder? Die beiden Gedichte, die wir uns heute uns mitgebracht haben und euch vorstellen wollen in der neuen Seelenfutter-Folge. Was meinst du?
Nein, nein, das wird einigermaßen schmerzfrei abgehen. Wobei das mit diesen Hüft, es zieht bei mir schon so rechts.
Ja,
und ansonsten auch ein bisschen angenagt gerade, aber ich hoffe, ich kann das hier tapfer durchröcheln. Wir sind ja zum Glück nicht am selben Aufnahmeort, Susanne. Ansonsten würde ich dich jetzt hier mit irgendwelchen bescheuerten Viren infizieren. Du sitzt in Hannover in einem Business-Hotel.
Genau.
Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin und auf Dienstreise und ich brav in Husum hier in meiner Kemenate, Friedemann Marburg Pastor. Und wir haben die Augen zu und hören uns zu, wie wir hier zwei Gedichte vorstellen. Zack.
Zack, genau, du hast wieder deine Amanda Lear-Stimme sozusagen. Das ist
meine Amanda Lear. Barry White.
Barry White. Ja, das ist.
Naja, wir wollen nicht übertreiben, aber ich habe ein bisschen tiefer gelegt hier heute. Ich habe dir mitgebracht ein Gedicht von Dirk von Petersdorf. Hm. Dirk von Petersdorf, den muss ich dir ein bisschen vorstellen.
Ich bitte darum,
das ist erstmal bei uns dabei. Große Freude, dass ich das Gedicht hier zeigen darf, euch präsentieren darf. Er ist ein junger Mann, geboren 1966, also jünger als ich. In Kiel, was ich sehr sympathisch finde, hat dort studiert und lebt jetzt in Jena, arbeitet dort an der Friedrich-Schiller-Universität, Professor für neuere deutsche Literatur. Sehr sympathisch auch, er hat ein Faible für die Romantik und sehr viel Ahnung davon und ist nicht nur ein Theoretiker und ein Lehrer der Literatur, sondern auch ein Akteur dabei, also selbst Lyriker, Essayist, hat auch schon einen Roman jetzt letztens veröffentlicht. Und wird so gehandelt als einer, der die Ironie als ein besonderes Stilmittel hat in seiner Dichtung. Werden wir gleich ein bisschen was merken in diesem Gedicht. Also die Ironie, das ist ja so ein Distanzverfahren.
Ja, das ist ja das sozusagen schon der programmatische Titel, ne?
Der Titel legt es nahe, aber ich will es nochmal sagen, weil ich das interessant fand. Ich habe von ihm gelesen, das ist Form, Prinzip und Weltanschauung, Ironie in der Arbeit von Dirk von Petersdorf. Wir gucken uns das mal an, ein bisschen genauer. Ich habe ihn persönlich kennengelernt und das war ein großes Vergnügen, denn er ist der Herausgeber des Lyrikklassikers schlechthin, also des Ewigen Brunnens. Es gibt ja eigentlich so zwei Referenzwälzer, den großen Conradi und eben den Ewigen Brunnen. Und der Ewige Brunnen ist neu rausgekommen. Und von wem? Von Dirk von Petersdorf.
Ja, ich habe ihn stehen sehen. Ja.
Und diese Gedichtsammlung ist erstmal 1955 rausgegeben worden und ist jetzt ganz neu und frisch und frech. 50% der Texte sind ausgetauscht oder sind neu aufgenommen. Dies Gedicht aber, und es macht ihn sozusagen ein bisschen frei. Er lief auch etwas rot an bei dem Abend, als er den Ewigen Brunnen vorstellte, die Neuausgabe, dass dieses Gedicht da drin wäre. Aber es war schon in der Vorausgabe drin.
Dann kann er ja gar nichts dafür.
Ich habe bei mir hier auch noch die vierte Auflage 2015 im Hatzibek Verlag und erschienen. Und da habe ich dieses Gedicht gefunden und wir dürfen das heute vorstellen. Großartiges Original erschienen im Lyrikband Die Teufel in Arezzo aus dem Fischer Verlag.
Ja, vielen Dank.
Liebe Grüße, Dirk von Petersdorf. Und ich stelle euch das mal vor, dieses Gedicht mit dem vereinen Titel Der Ironiker mit 35. Wie steht er denn nun da mit Hüftbeschwerden in seinem ganz subtilen Ich-Design, das ihm nicht weiterhilft? Ach, komm, lass sein. Der Zweifel dröhnt, der Zweifel rennt in Herden. Ja klar, sein Leben immer nur im Werden und immer gut gefüllt mit Seelenpein. Die trinkt er aus und schenkt sich wieder ein. Das meiste läuft auch ohne ihn auf Erden. Er steht vor einem Windrad, um sich zu sehen, wie diese Silberarme, die sich drehen, die Luft zersäbeln und die Winde schlagen. So steht er da, so in die Welt gepinnt, rotierend, fleißig, aber ziemlich blind und in der Hüfte neuerdings ein Nagen. Der Ironiker mit 35.
Wunderbar. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für dieses Gedicht. Vielen Dank für Dirk von Petersdorf. Ironiker mit 35. Ich bin sofort stutzig geworden. Weil es dann ja auch gleich in der ersten Zeile um die Hüftbeschwerden geht. Das ist eine Altersangabe, meinst du? Und dann nagt es schon in der Hüfte? Ich meine,
meine Güte,
es ist ein bisschen, also so fängt es an, das hat, nimmt mich natürlich sofort gefangen. Ich fange sofort an, Bilder zu haben und zu entwickeln von meinem inneren Auge.
Ja,
warum hast du es mitgebracht? Wegen.
Hältst du das so für ungewöhnlich oder unwahrscheinlich?
Nein,
bei dir hat es noch nicht gezippt. Also ich würde sagen, 35, das ist so die Jahreszahl, wo es so langsam anfängt mit der Midlife-Crisis und wo irgendwie ankommt, also das, was ich immer gedacht habe, was ich alles werden kann, Weltmeister und CEO und Bundeskanzler, und das werde ich weder noch.
Ach, nee, das hatte ich gar nicht. Nee,
das Limit zeigt sich körperlich und es zeigt sich irgendwie auch sonst im Leben, und dann beginnt so eine innere Unruhe. Also finde ich, also mir tat da nicht die Hüfte weh, aber irgendwas anderes bestimmt. Und ich habe kommende Woche Geburtstag. Also das sind ja immer so Krisentage. Insofern finde ich, passt das hier ganz gut. Also ich fand, du fragst mich, warum dieses Gedicht. Also ich hake bei einem Thema sofort ein. Also das Windrad, das ja hier in Nordfriesland, wo ich lebe, wirklich Landschaftsbild bestimmt ist, er bekommt hier eine ganz eigene Aussage. Es ist ein Spiegelbild für einen Menschen, der diese Rotation beobachtet und sich darin erkennt. Das finde ich schon mal ganz spannend. Und da müssen wir gleich drüber reden. Aber ich finde darüber hinaus so spannend, wie da jemand in der Rotation seines Lebens oder in der Geschäftigkeit stehen bleibt und mit sich und mit dem Leben ins Zweifeln kommt. Der Zweifel dröhnt, der Zweifel rennt in Herden. Mhm. Das als so ein Bild für diese Störung, die da auftritt und mit der dieses Ich des Gedichtes umzugehen hat. Absolut. Ich finde das richtig spannend.
Was ist es auch, ohne Zweifel. Vielleicht ist es ein bisschen die Zahl, also diese relativ präzise Angabe des Alters, die mich am Anfang ein bisschen rausgetragen hat, weil für mich ist 35 noch verdammt jung, aber das ist ja auch mal eine Frage des Standpunkts. Aber ja, auf jeden Fall. Ich finde wunderbar diese Analogie. Ich liebe die letzte Strophe, muss ich sagen, die wir ja auch, die du schon eingangs zitiert hast, zur Begrüßung. Sich selber so zu sehen, mit so einem Abstand zu beobachten, und sich sozusagen wiederzufinden in diesen Silberarmen, die sich drehen und die Luft zersäbeln und die Winde schlagen, also so ein bisschen wild um sich schlagend, und dieses Bild dann aufzunehmen und sich selber so zu beschreiben, so steht er da, so stehe ich da, so in die Welt gepinnt, rotierend, fleißig, aber ziemlich blind, um das nochmal zu zitieren. Und in der Hüfte neuerdings ein Nagen, das ist eine großartige Strophe. Großartige Strophe, ja. Mhm.
Und in sie fließt so alles rein, was sich über dieses Gedicht in Sonettform entwickeln will. Also da steht jemand in seinem ganz subtilen Ich-Design. Das finde ich ist ein sehr kunstvolles Bild für diesen wahrscheinlich Business-Typen, also diesen geschäftigen, en vogue, am Puls der Zeit, sieht gut aus, ne? Also ich sehe auch den Designer, die Designer-Klamotten, aber sie sind, das geht nicht um den Preis, sondern es geht um das Gestylte, um das Dargestellte,
genau,
um das Präsentierte. Und das hilft alles nicht weiter, was ihr nicht hören könnt, weil ich dafür nicht gut genug lesen kann, zweimal sind Anführungsstriche im Text. Also es sind sozusagen Einwürfe. Das ganz subtile Ich-Design, das ihm nicht weiterhilft. Ach komm, lass sein. Also mit so einer wegwerfenden, bagatellisierenden Bewegung. Er kommt damit nicht weiter, sondern der Zweifel dröhnt. Und das habe ich eben schon mal gesagt, ist für mich eine Schlüsselzeile da drin, das nach außen so cool und gesetzt, also klar positionierte Ich ist innerlich in großer Unruhe.
Ja, wunderbar. Und das und insofern ist das wahrscheinlich auch ein gut gewählter Zeitpunkt. Und wenn ich mir jetzt die Generation anschaue, die sich vor allen Dingen in Social-Media-Kanälen immer wieder bespiegelt und sich designt, im wahrsten Sinne des Wortes, also dieses Ich-Design so auf die Spitze treibt und das Leben, das immer nur im Werden ist, finde ich auch eine wunderbare Formulierung. Ja klar, sein Leben immer nur im Werden.
Also auch dies ein Zitat, also in Anführungsstrichen.
Auch dies ein Zitat, genau.
Also eigentlich wie eine Hülse, ne?
Genau, ja, genau. Also nichts, sich auf nichts einlassen, ja. Also nichts sein. Und dann direkt danach, aber in der Zeile danach und immer gut gefüllt mit Seelenpein. Also dieses nicht sich auf nichts richtig einlassen, sein Selbstdesign immer nur im Werden begriffen zu sein, zu gucken, dass man das Optimum herausholt, aber dann doch zwischendurch wahrscheinlich auch gut designt und gepflegt. Diese Seelenpein, die aber auch mehr oder weniger oberflächlich ist, so lese ich das hier. Das ist
schon weiß ich nicht. Also die ist die Seelennot. Schätze ich ja anders ein. Nächste Zeile, die trinkt er aus und schenkt sich wieder ein. Ich glaube, das ist eine echte Not, aber eine, in der er sich dann auch einrichtet.
Oder ja, vielleicht so ein bisschen suhlt, finde ich. Also das meinte ich damit, ja. Also genau, also die, genau, ja, die er so ein bisschen, die er ein bisschen pflegt. Also das, so lese ich diese Zeile danach, nämlich und immer gut gefüllt mit Seelenpeil, die trinkt er aus und schenkt sich wieder ein, sich selber, ja. Also er badet, also er genießt das auch fast ein bisschen. Ja,
vielleicht,
das
hat, ja, vielleicht gehört das auch zu auch diesem dazu. Image. Nach außen erfolgreich, nach innen eben auch ein Zweifler.
So eine Tiefe.
Genau. Und es ist ein Ironiker. Absolut. Also es ist einer, der nicht die Nähe sucht, zum Gegenüber, der nicht die Nähe zum Gegenstand sucht, der nicht die Nähe zum Gefühl sucht, sondern sich immer in Abstand verhält, genau, in einer ironischen Selbstdistanz und sich dabei beobachtet und sich auch irgendwie nicht so ganz voll nehmen kann. So
genau, steht ja, und dann eben
Windrad, und um sich zu sehen.
Ne? Genau, und dann eben auch, und vielleicht auch deswegen diese Altersangabe, und dann eben der Ironiker mit 35. Also wie lange kann man das Spielchen treiben? Wie lange kann man sein Leben immer nur im Werden begriffen lassen und sich nicht wirklich drauf einlassen? Tja, das ist wahrscheinlich die große Frage, die er sich dann selber stellt. Und sich, wenn er sich so beobachtet und beschreibt, als in die Welt gepinnt, rotierend, fleißig, aber ziemlich blind. Das ist für mich wirklich die Schlüsselzeile. Rotierend, fleißig, aber ziemlich blind. Wunderbar. Mhm.
Genau. Mhm. Und dann sich dieser Begrenztheit und zunehmenden Kleinheit bewusst sein, weil es jetzt weh tut in der Hüfte.
Genau.
Dann nagt es, und das Nagen ist eben, ist gut gewählt, also weil es für einen körperlichen Schmerz spricht und gleichzeitig für den nagenden Zweifel, den wir oben haben, und die nagende Irritation am eigenen Ich.
Genau.
Ah.
Schön, super, wunderbar.
Ja, und wer heute das erste Mal zuhört, ihr müsst nicht alle 161 Folgen vorher nachhören. Ihr könnt hier einfach so quer einsteigen. Wir stellen zu jedem der Gedichte ein Bibelwort. Das hast du ausgesucht. Und wir probieren mal aus, wie das miteinander klingt. Was hast du denn da gefunden?
Genau, ich bin bei den Sprüchen fündig geworden. Mit denen beschäftige ich mich jetzt einige Zeit, seitdem ich sie jetzt schon einmal vorgestellt habe. Sprüche 19, Vers 8. Wer Klugheit erwirbt, liebt sein Leben, und der Verständige findet Gutes. Es ist so ein bisschen, antwortet es auf dieses, sein Leben immer nur im Werden und immer gut gefüllt mit Seelenpein, die trinkt er aus und schenkt sich wieder ein. Es ist so ein bisschen die Hoffnung da, in dieser Zeit, in der er sich jetzt gerade befindet, mit dieser Erkenntnis, die ihm langsam kommt, und dem Nagen in der Hüfte. Wer Klugheit erwirbt, liebt sein Leben, und der Verständige findet Gutes und lässt sich vielleicht Punkt auch irgendwann drauf ein.
Schön, ja. Also gerade die zweite Hälfte, der Verständige findet Gutes, ist wirklich das sozusagen das Gegengift gegen,
genau,
ja klar, sein Leben immer nur im Werden.
Genau.
Nee, es gibt auch mal Haltepunkte, und es gibt Punkte, wo ich dann sage, jetzt habe ich auch was für mich gefunden.
Genau, aber genau, wenn man die Augen aufmacht, ne? Genau, wenn man die Augen, aber also man muss guck hin, es lohnt sich. Sei nicht blind, sondern schau. Ja, wunderschön. Schön, dann da bitte noch einmal den Petersdorf dazu.
Ja, ich lese es euch noch einmal im Ganzen. Der Ironiker mit 35. Wie steht er denn nun da mit Hüftbeschwerden, mit seinem ganz subtilen Ich-Design, das ihm nicht weiterhilft? Ach, komm, lass sein. Der Zweifel dröhnt, der Zweifel rennt in Herden. Ja klar, sein Leben immer nur im Werden, und immer gut gefüllt mit Seelenpein, die trinkt er aus und schenkt sich wieder ein. Das meiste läuft auch ohne ihn auf Erden. Er steht vor einem Windrad, um sich zu sehen, wie diese Silberarme, die sich drehen, die Luft zersäbeln und die Winde schlagen. So steht er da, so in die Welt gepinnt, rotierend, fleißig, aber ziemlich blind, und in der Hüfte neuerdings ein Nagen. Dirk von Petersdorf.
sehr, sehr schön. Vielen Dank. Zwischendurch ist mir schon ein wunderbar entfleucht. Ich finde wirklich, es ist ein ganz schöner, herrlicher Text. Danke dafür und danke, dass ja. Ich kannte Dirk von Petersdorf als Dichter nicht und freue mich, ihn jetzt kennenzulernen.
Ja, 4 Gedichtbände. So, da gibt's was zu entdecken.
Allerdings.
Wir haben noch was für uns. Und im neuen Ewigen Brunnen sind, glaube ich, 3 Texte für mich. Also lohnt sich. Du hast dazu ein Gedicht gesucht, da war ich aber sehr gespannt, was jetzt kommt.
Ja, ich habe was gefunden und ich glaube, wenn wir es gleich hören, kann man ahnen, woran es anknüpft. Gefunden bei Joachim Ringelnatz, den hatten wir schon ein paar Mal selbstverständlich im Seelenfutter. Wunderbarer Lyriker, herrlicher Typ. Wir haben ihn schon vorgestellt, deswegen mal ganz kurz nur von mir, 1883, unter dem Namen Hans-Georg Bötticher in Wurzen bei Leipzig geboren, jüngster von 3 Geschwistern. Beide Eltern waren durchaus künstlerisch begabt und sein Vater, Georg Bötticher, war später auch ein durchaus bekannter Verfasser humoristischer Gedichte und Kinderbücher, hat unter anderem Korrespondenz geführt mit Konrad Ferdinand Meyer, Wilhelm Raabe, Adolf von Menzel, also die Großen seiner Zeit. Und Joachim Ringelnatz, also Hans-Georg, sein Sohn, hat ihn immer bewundert dafür und sich von ihm auch inspirieren lassen. Seine Schulzeit dagegen war ziemlich schwer und schwierig. Hans-Georg Bötticher, alias Joachim Ringelnatz, war ein, ja, man kann es nicht anders sagen, war wirklich ein hässliches Kind, ein ungewöhnliches Aussehen, klein, mager, merkwürdiges Gesicht.
Und ist böse jetzt, aber...
Es ist böse jetzt, es klingt so böse, aber es hat ihn immer gepeinigt, er hat es selber mal gesagt.
Und genau, also
er hat sich selber so bezeichnet, genau. Ich bin überzeugt, ich habe hier auch ein Zitat hier an den Rand gekritzelt, ich bin überzeugt, dass mein Gesicht mein Schicksal bestimmt. Hätte ich ein anderes Gesicht, wäre mein Leben ganz anders, ruhiger verlaufen.
Schulhof kann grausam sein.
Schulhof kann grausam sein, deswegen sage ich das so. Und er hat sich dann in, wie kann es auch anders sein, in die Rolle des Rüpels, des Klassenclowns geflüchtet. Er war laut und hat sich alles andere als anpassen wollen, ist dann auch von der Schule geflogen, hat die Schulzeit auf einer privaten Realschule beendet und ist dann zur See gegangen, verrückt. Also er hat sich gedacht, was mache ich dann? Und hat angeheuert auf einem Schiff, so ein bisschen wahrscheinlich getrieben von der Seefahrerromantik vieler Bücher, die er gelesen hat. Seine Eltern haben schon gedacht, boah, keine gute Idee. Das war es auch überhaupt nicht. Auch dort hatte er wirklich eine schwere Zeit unter den harten Matrosen auf See, ist auch wegen seines Aussehens verspottet worden, seines sächsischen Dialekts und außerdem konnte er nicht gut sehen und es war wirklich ein Desaster, ist auch relativ früh wieder an Land gegangen, aber dieser Erfahrung, die er da gemacht hat, verdanken wir diese Kuddel-Daddel-Du-Verse. Ich glaube, von denen hat fast jeder schon mal gehört. Dann ist dann sesshaft geworden, hat in einem Münchner Reisebüro als Buchhalter gearbeitet, aber angefangen, hatte er vorher schon, aber noch angefangen zu schreiben, Nonsensverse und ist, und das ist, hat sein Schicksal und seinen Weg ganz enorm geprägt, ist dann in die Schwabinger Künstlerkneipe Simplicissimus geraten. Und dort trifft er auf junge Wilde wie Erich Mühsam, der dort Revoluzzergedichte auf der kleinen Bühne aufsagt, Franz Wedekind, seine singt die Balladen da. Und auch er bekommt eine Chance und wird sozusagen der Haus- und Hofdichter. Der Wirtin des Simplicissimus komponiert Simplicissimus-Gedichte und steht jeden Abend plötzlich auf der Bühne, bekommt Essen und Trinken gratis und zieht solche Leute unter anderem wie an wie Kurt Tucholsky, die sich seine Auftritte anschauen. Dann kommt der Erste Weltkrieg, ein Bruch für so viele. Er ist auch da wieder eher Romantiker als Realist und geht an die Front, landet auf einem Minensuchboot, überlebt knapp an der Ostfront und kehrt dann ganz ernüchtert wie so viele wieder zurück und ist vor allen Dingen ratlos und tief traurig. Er hat einmal geschrieben, ich muss weinen, weil niemand zu mir gesagt hat, willkommen nach dem Krieg in der Heimat. Das war alles sehr ernüchternd. Er hat dann dennoch wieder Fuß gefasst und das verdankt er auch der Verbindung mit einer jungen Frau, nämlich Lona Pieper, die er kennenlernte, die er zärtlich seinen Muschelkalk nannte und nennt. Oder nannte damals, hat erst als Sekretärin bei ihm gearbeitet und 1920 wurde sie auch seine Ehefrau. Und das war so der sichere Hafen, in dem sich Joachim Ringelnatz tummeln konnte. Hat sich dann auch erst umbenannt, seinen Künstlernamen angenommen und ist dann in Berlin aufgetreten, ist mit seiner Frau nach Berlin gezogen. Und hat dort im Berliner Schall und Rauch, war dort viel unterwegs und hat dort unter anderem Asta Nielsen kennengelernt, mit der er eine lebenslange Freundschaft gepflegt hat. Und sie hat einmal zu ihm gesagt, was ich auch so wunderbar finde, dass vielleicht nochmal zu seinem markanten Aussehen, um ihn nochmals etwas zu rehabilitieren. Sie schrieb, sah man genauer hin, wich alles in seinem großen Antlitz hinter einem paar großer, dunkelblauer Augen zurück, die so schön waren, wie ich es kaum jemals erlebt habe. Er war dann 1930, wie gesagt, in Berlin, hat den Aufstieg der Nationalsozialisten versucht zu ignorieren. Sie haben ihn nicht ignoriert, hat dann Auftrittsverbot bekommen. Und im Februar 33 hat man ihn dann sogar von der Bühne geholt, ist dann in die Schweiz gegangen, ist da noch einmal aufgetreten, ist zurückgekehrt, schwer erkrankt an Tuberkulose und stirbt dann 1934 in Berlin. Und das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, hat er in Berlin geschrieben, stammt aus dem Band Gedichte Dreier Jahre und ist zum ersten Mal 1932 im Rowohlt Verlag erschienen unter der Überschrift Don Quixote. Die Winde ziehen weiter und sind auf einmal wieder da, sind wütend, lau oder heiter, dir wieder nah. Wie jede Wolke, die gelbe, die graue, die rosige wiederkehrt, verändert, doch immer dieselbe, ist das nicht begrüßenswert? Ein Schutzmann ist keine Tante. Frage die Wolke, frage den Wind, warum Bekannte nicht immer Freunde sind. Es gibt so viel Bekanntes in der Welt. Deshalb hat Cervantes den Don Quixote aufgestellt.
Ja, spannend. Vielen Dank. Den Don Quixote, den stellst du zu diesem Ironiker am Windrad?
Ja, und ja, den stelle ich dazu. Also es hat natürlich was mit dem Winden und dem Windrad zu tun, aber auch mit dem Blick und diesem Sein in der Welt. Ich finde, Don Quixote ist so ein bisschen also das Gegenteil eines Ironikers, ja. Also jemand, der wirklich mit Bausch und Bogen, mit Herz, heißem Herz und mit allem, was er hat, unterwegs ist. Und dann trotzdem vor diesem Windrad steht. Weißt du, was ich meine? Also auch wenn es anders ist und auch das macht ja etwas mit ihm, ja. Und das deswegen habe ich es dazu gestellt, ja.
Schon. Sehr, sehr gut. Ein Schutzmann ist keine Tante. Richtig.
Richtig. Ja, ja.
Die, Die dritte Strophe beginnt mit einem Alltagsrätsel.
Mit einer absurden, mit einer kleinen Absurdität, ja. Ja.
Was machst du damit?
Ja, ich glaube, es, also für mich erklärt sich das wirklich daraus, dass es so ein bisschen, es ist so ein Wachwerden und so eine ich lese es tatsächlich als kleinen Gag vielleicht und als so ein er will ja darauf hinaus, dann fragt die Wolke, fragt den Wind, warum Bekannte nicht immer Freunde sind. Also Menschen, die ich meine zu kennen, müssen nicht immer die sein, die mir nahestehen. Ein Schutzmann ist niemand, der mir immer wirklich nur Gutes will. So lese ich das, ja.
Absolut, ja, ja. Also an der Stelle kippt ja das Gedicht.
Genau.
Oder verwandelt sich am Anfang, haben wir diese Naturbeschreibung von den Winden, die so wandelbar sind von den Wolken, die sich verändern, aber doch immer wiederkehren. Und diese Naturbetrachtung von Dynamik und Stereotypen, weiß ich nicht, sag ich jetzt mal so. Das hat etwas ganz Beruhigendes offenbar. Ist das nicht begrüßenswert? Und dann nimmt es eine völlig neue Farbe an mit diesem Quatschvergleich. Schutzmann ist keine Tante. Und dann geht es sozusagen tief ins Leben rein.
Genau. Ja, ja. Es ist also ich meine, ich habe versucht, als ich es das erste Mal las, auch so ein bisschen auf der Blaupause Anfang der 30er Jahre zu lesen. Und ich sagte ja schon, dass er lange versucht hat, das, was in Deutschland passierte, zu ignorieren. Hier, glaube ich, lässt er das so ein bisschen durchschimmern. Also indem er sagt, ja, die Winde ziehen weiter und sind auf einmal wieder da, sind wütend, lau oder heiter, dir wieder nah. Also das finde ich, das ist die erste Strophe, ist ja eigentlich schon ganz interessant, weil man da, also ich musste sie auch zweimal lesen, weil ich dachte, wow, okay, die ziehen weiter, sind wieder da, sind wütend, lau oder heiter. Also da ändert sich was. Mir kommt plötzlich wieder etwas näher, was natürlich, was immer da war, aber ich spüre da schon fast etwas Bedrohliches. Dann kommt dieses Wolkenbild, also er hat erstmal diese beiden Naturphänomene, die gelb, die grauen, die rosigen, die auch wiederkehren, die sich verändern, doch immer dieselben sind. Ist das nicht begrüßenswert? Und da ist ja schon ein Fragezeichen, ja. Ist es gut, dass es immer dieselben sind? Ist das in Ordnung? Und genau, und dann kippt es plötzlich und dann wird aus diesem Naturphänomen in diesem Quatschvergleich plötzlich Menschen, Leute, Bekannte, Freunde oder auch nicht, die mir nahe kommen oder nicht, fragt die Wolke, fragt den Wind. Es ist so ein, also hüte dich vor dem, was du als selbstverständlich nimmst, hüte dich vor dem, denke nicht, dass es immer das Gleiche ist, was da passiert, obwohl es vielleicht Phänomene sind, die du schon zu kennen meinst, ja, ein Schutzmann ist keine Tante, es ist nicht alles so, wie es aussieht, das ist für mich so dieser Quatschvergleich, so, es kann dann auch was passieren, womit du überhaupt nicht gerechnet hast. Und das mündet dann in die letzte Strophe.
Es gibt da ein Brückenbegriff von der dritten in die vierte Strophe. Das ist das Bekannte, warum Bekannte nicht immer Freunde sind. Und in der vierten Strophe, es gibt so viel Bekanntes in der Welt. Und in dieser Verklammerung wird ja deutlich, es gibt viel Bekanntes und das sind nicht Freunde.
Genau.
Also es gibt viel, was du meinst zu sehen und es ist doch gefährlich. Und genau. In diese gefährliche Welt hat Cervantes seinen tragischen Helden geschrieben, der mit Windmühlen kämpfen muss
weil er ein Getriebener ist von diesen Bildern, die Gefahr aufrufen.
Genau, die ihm Angst machen, die er nicht einordnen kann, genau, wo er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und zu denen er eben keine ironische Distanz hat, ja, sondern die ihn ganz tief berühren und ihn handeln lassen. Ja.
Ja, stark. Also ich finde es eins der sperrigen Gedichte, die wir hier vorstellen. Und lohnt sich sehr, diesen Weg mitzugehen mit Ringelnatz, weil sich dann da doch etwas erschließt, was ich bei dem ersten drei Lesen noch nicht gefunden habe. Das tut sich dann so auf.
Ja, also man muss ihr gerne. Und du hast ein Bibelwort dazu gestellt, das sich auch.
Genau, das also es hat so einen vordergründigen Kontakt. Bei den Winden schließt es sich an aus 1. Könige 19. Da heißt es, der Herr war nicht im Wind. Kontext ist eine Gotteserscheinung, die der Prophet Elia hat, und er stellt sich in so eine Felsspalte und dann geht's hoch her. Also da kommt so ein Sturm und Gott ist nicht im Wind und es ist ein Erdbeben, da ist Gott nicht drin, im Feuer ist er nicht, und dann kommt Gott als stilles, sanftes Säuseln und er ist ihm dann nah. Und ich setzt es hier mal dazu, der Herr ist nicht im Wind, weil es so um das Unmittelbare und um das Indirekte geht in diesem Gedicht. Die Winde ziehen weiter und sind auf einmal wieder da, und du weißt nicht so richtig, wie du das greifen sollst, aber er findet dann doch eine Substanz in diesem Geschehen, aber nicht auf den ersten Blick. Also meine Assoziation damit, 1. Könige 19, Vers 11.
Sehr schön, vielen Dank. Dann lese ich noch einmal Don Quixote dazu.
Bitte.
Die Winde ziehen weiter und sind auf einmal wieder da, sind wütend, lau oder heiter, dir wieder nah. Wie jede Wolke, die gelbe, die graue, die rosige, wiederkehrt, verändert doch immer dieselbe. Ist das nicht begrüßenswert? Ein Schutzmann ist keine Tante. Frage die Wolke, frage den Wind, warum Bekannte nicht immer Freunde sind. Es gibt so viel Bekanntes in der Welt. Deshalb hat Cervantes den Don Quixote aufgestellt.
Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Susanne, und da sind wir schon am Ende unserer 162 von Hüftbeschwerden und grauen Wolken und hoffen, dass es euch Freude gemacht hat, mit uns das mitzugehen.
Ja, das war heute ein etwas anspruchsvollerer Gang, aber beide Gedichte haben sich sehr, sehr gelohnt. Es war wunderbar. Und wir würden uns freuen, schreibt uns unter seelenfutter@kirche-husum.de. Wir beantworten alles as soon as possible, also so schnell es uns möglich ist, und nächste Woche hören wir uns wieder. Ich freue mich.
Das ist die 163, liebe Leute. So ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch.
Macht's gut. Bis bald. Ciao.